Brüder, meine Schwestern, ihr heiligen und geliebten und ersehnten Gottes. Und der Weber hatte keine Ahnung von dem, was mir heute früh als Auftrag gegeben ist, euch zu bezeugen. Hat aber genau das gesagt, was ich auch jetzt euch mitteilen sagen soll. Ich möchte heute früh ein Zeugnis geben über das, was Gottes Wort nennt, Karpos. Das heißt auf Deutsch Frucht. Frucht. Wir leben in einer Zeit, wo alles ausreift zu einer Frucht nach der negativen Seite, das heißt nach der Seite des Todes und der Sünde, aber auch nach der positiven Seite. Ein gewaltiges, tiefes, geheimnisvolles Thema, dass wir alle da mittendrin stehen. Ich will euch erst eine ganz kurze Worterklärung geben. Das Wort bedeutet in der griechischen Sprache ein Sammelname für landwirtschaftliche Produkte, was also wächst. Frucht, Gersten und Weizen und Hafer und Ölbäume und Trauben, das alles ist Frucht. Aber auch alles, was eingeht durch Zinsen an totem oder lebendigem Kapital, das ist auch Frucht. Denn wir bringen fortwährend Frucht, entweder dem Tode oder dem Leben. Und drittens sind alle Frondienstleistungen, all unser Mühen, all unser Schaffen, all unser Wirken, all unser Erdulden der Spannungen, in denen wir stehen, nach Leib, Seele und Geist, all das, was da herauskommt, das ist Frucht. Und ich lese zu Anfang zwei Worte, die uns in dieses eines der geheimnisreichsten und wunderbarsten Worte der Schrift einführen sollen. Zwei Worte, zunächst eines aus dem Philipper und dann eines aus dem Kolosserbrief. Philipper 4, Vers 17 begegnen wir zum Beispiel diesem Wort, Frucht. Da heißt es, nicht, dass ich die Gabe suche. Paulus lebte zeitweise in bitterster Not. Da hat er von manchen Gemeinden, nur von einigen, nicht von allen, Kleidung und Nahrung geschickt bekommen. Wurde ihm überliefert. Davon lebte er. Der größte Apostel aller Zeiten. Der gewaltigste Verwalter göttlicher Geheimnisse. So lebte er. Der gesagt hat, zeigt meine Nachahmer. Und dann schreibt er, ich suche nicht die Gabe, sondern ich suche die Frucht, die überströmend ist auf euer Konto oder auf eure Rechnung. Die suche ich. Der in Paulus wohnende Christus sucht an unserem Leben Frucht. Echte, positive, göttliche, bleibende Frucht. Unser Leben soll nicht fruchtleer sein, schreibt der Apostel Petrus, sondern reichliche Früchte bringen. Das sind keine äußeren Leistungen. Das ist etwas, was aus der Mühsal unserer Seele geboren wird. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht bringen, heißt einmal in Jesaja 53 von dem Herrn Jesus. Und solche Frucht von der Mühsal unserer Seele, die wir jetzt durch Niedrigkeit und Ängste gehen, Einsamkeiten und Unverstanden sein, da wird eine göttliche Frucht geboren, in deren Größe und Schönheit und ewige Gültigkeit wir uns gar keinen Begriff machen können. Das ist also das eine Wort, Philipper 4,17, ich suche Frucht auf euer Konto, auf eure Rechnung, was aus deinem Leben gewirkt wird, den Heiligen Geist, durch das in dir wohnende, lebendige Wort, durch jedes Opfer, durch jede Demütigung, die du erleidest, durch jedes Verzeihung bitten, das du von deinen Freunden und Feinden gegeben bekommst oder ihnen gibst. Aus all dem kommt eine ewige, bleibende Frucht. Und dazu lese ich euch jetzt das zweite Wort, das in gewissem Sinn eine gewaltige Erweiterung dessen bedeutet, was ich bis jetzt sagte. Ich lese Kolosser 1, Vers 3 bis 6. Da heißt es: Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir oder dadurch, dass wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christo Jesu und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnungsgüter, die für euch aufgehoben sind in den Himmel. Unsere Güter, unsere Reichtümer, unsere Schätze, unsere Kräfte, unsere Seligkeit, unsere Herrlichkeit, unsere Christusgleichheiten, die werden für uns oben in den Himmel aufgehoben. Wir haben ja noch nichts. Wir stehen hier als Arme und Sterbende. Aber dort oben in den Himmel ist für jeden von uns, auch für den, der sich für den Schwächsten und Elendesten hält, auch für den, auch für dich, mein Bruder und meine Schwester, sind dort oben unsagbare Schätze aufgehoben, die du bekommst. Und dafür dankt der Apostel Paulus. Dafür dankt der in Paulus wohnende, durch Paulus redende Christus für die Schätze, die für uns, seinen Körper, seinen Leib, jetzt schon da oben bereit liegen. Wie weitet das unseren Blick? Wie macht das unser Herz froh? Wie lässt uns das all die Elendigkeiten und Armseligkeiten dieses Lebens ertragen? Seit 3 oder 4 Tagen bekomme ich dauernd Nachrichten. Der ist gestorben, die ist heimgegangen, der kann nur noch 2 Stunden am Tag aufstehen und im Übrigen muss er elend da liegen. Fortwährend solche Nachrichten. So dass ich manchmal sage, oh Vater, und ich hast du vergessen. Warum komme ich nicht dran? Warum darf ich nicht mit heimgehen? Du hast doch dein tiefes Verlangen, dein brennendes Sehen in mein Herz gelegt. Und ich soll oder darf oder muss immer noch hier sein. Das habe ich oft gesagt in den letzten Tagen und so. Während ich hier stehe, ist mein liebster Freund, mit dem ich seit 63 Jahren befreundet bin, mit dem ich die höhere Schule besucht habe und das Musikkonservatorium, mit dem ich dann in den Krieg gezogen bin, den Ersten Weltkrieg als Freiwilliger, und mit der dann zum Glauben kam, auf wunderbare Weise, auf seine Art, und ich wieder auf andere Weise, in überwältigender Weise unseres Gottes. Dann trafen wir uns wieder und dann haben wir gemeinsam das Evangelium verkündigt seit 1920. Das sind jetzt über 50 Jahre, 53 Jahre sind es genau gesehen, 52 Jahre, haben wir miteinander gedient und haben manche Seele zu Christus führen dürfen. Erst ein Jahr älter als ich, jetzt liegt er da, kennt sich kaum noch und ist an Urinvergiftung. Der Urin ist in diesem Hirn gestiegen und er hat unsagbare Schmerzen und ist gefesselt an sein Bett mit 2 großen Handschellen, dass er sich nicht bewegt, weil er sich sonst verschmiert mit Urin und Kot, dieser leuchtende Gottesmann. Und viele Weltmenschen auf der Straße haben mich angehalten und gesagt, Herr Heller, was macht unser Freund Emil? Es ist Emil Weber, Emil Reinbach, unser Freund Emil. Wie kann ein Mann, der so fromm gelebt hat, der so ein strahlender Christuszeuge war, wie kann ein Mann so leiden? Ist das möglich? Warum gibt es das? Können Sie das erklären? Dann habe ich versucht, soweit das möglich ist, in einer kurzen Straßenbegegnung. Und mein Hauptdienst besteht heute in solchen Begegnungen auf der Straße oder Begegnungen im Eisenbahnabteil. Das ist mein Hauptdienst, den ich jetzt tue. Ich bin glückselig über diesen Dienst. Mein Herz ist froh. Ja, wie kommt das, dass ein solcher Mann so leiden muss? Und da frage ich, wie kommt es, dass der Sohn Gottes, der Gleichheitsgestalt des Vaters, herniedergestiegen zur Erde als Mensch, wie kommt es, dass der so leiden musste? dass er so leiden wollte. Warum? Warum? Ihnen zum Heil, sah es dann ungläubig, weil er ihre Sünden getragen hat. Haben Sie je dafür gedankt? Meine Freunde, wir stehen in der Zeit der völligen Ausreife. Der Ausreife zum Bösen in der Weltpolitik und der Ausreife zum Guten bei den Heiligen und Geliebten Gottes. So, jetzt lese ich mein zweites Wort. Kolosser 1, 63. Wir danken alle Zeit wegen der Entida der Hoffnungsgüter, Vers 4, Kolosser 1, 4, die für uns aufgehoben sind in den Himmeln, von welchen ihr gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das heißt, zum Evangelium gehört auch die Botschaft, welche Schätze, welche Reichtümer, welche Machtbefugnisse, welche strahlenden Herrlichkeitsgüter für uns dort oben in den Himmeln aufbewahrt werden. Und wo man das nicht sagt, da kündigt man nicht das ganze Evangelium. Macht man oft aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft. Und das wollen wir ja nicht. Wir brauchen den ganzen Freudenkunde von Gott in seinem Sohn. Das sind die Güter, das sind die Machtbefugnisse, wie ich nannte. Das sind die Seligkeiten, Wonnen und Freuden. Die Funktionen, die wir einmal ausüben werden, im Lieben und Zeugen und Neuzeugen und richten und zurechtbringen für das ganze Weltall. Wir brauchen das, wir kommen ohne diese gefühlte Botschaft nicht mehr durch. Und dafür dank Paulus, dafür dank der in Paulus lebende Christus. Für die Hoffnungen, die Hoffnungsgüter, die für uns aufgehoben sind in den Himmel. Von welchen ihr zuvor gehört habt, die Worte der Wahrheit. Jetzt kommt, das zu euch gekommen ist, so wie es im gesamten Kosmos ist. Diese viele Botschaft, die haben nicht nur so ein paar übertriebene Fromme, wie wir hier in ihrem Programm, dass sie die ganze Wahrheit sagen wollen, sagen müssen. Nein, diese viele Botschaft wirkt im gesamten Kosmos, in dem, was heute zum Weltall gehört. Dieser Kosmos ist ja nur ein Stück, ist ja nur ein Zwischenstufe und wird einmal in die Unendlichkeiten erweitert werden. Das kommt. Und da wird jetzt schon diese Füllebotschaft, wie sie in euch ist, auch im ganzen Kosmos. Zum Kosmos gehören alle Himmelssphären, Atmosphäre, Stratosphäre, Ionosphäre, Troposphäre und wie sie alle heißen. Da wird diese Botschaft, aber auch schon in den Tiefen, die Gerüchte hören von diesen Dingen, die etwas ahnen, die ein Verlangen haben. Es muss doch einmal eine Lösung geben aus der Nacht, aus der Not, aus der Qual, in die wir jetzt verhaftet sind durch unser Sündenleben auf der Erde. Es muss doch einmal einen Ausgang geben. Es kann doch nicht ewig werden, wenn der große Gott die Liebe ist. Da muss doch eine Endlösung kommen. Das wissen die, das ahnen die da unten. Dahin geht diese frohe Botschaft der Fülle, diese volle Füllebotschaft. Ich lese weiter. In dem ganzen Kosmos und ist fruchtbringend. Die Botschaft, die in dir und mir Lösungen vollzieht, dass wir segnen können und nicht mehr fluchen, dass wir lieben können und nicht mehr hassen müssen, dass wir dankbar und freundlich verkehren mit Menschen, die es böse uns meinen, dass wir das können, das ist die Frucht des Glaubens oder die Frucht der Liebe oder die in uns lebende, wirkende Geistesfrucht. Und so wie dieses Evangelium vom Vollmaß der Vollendung in uns wirkt, wirkt es auch im ganzen Kosmos. Und das wird noch einmal unterstrichen durch die zweite Hälfte des sechsten Verses. So wie es in dem ganzen Kosmos ist und ist fruchtbringend und wachsen, wie auch in euch von dem Tage an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Das ist die zweite Stelle. Diese Füllebotschaft wirkt Frucht in dir und in mir und im gesamten Kosmos. Und zum Kosmos, das ist die Welt in ihrem jetzigen Zustand, das heißt wörtlich das Geschwüchte, das äußerlich notdürftig hergestellte, daher kommt das Wort Kosmetik, wenn die Frauen mal alt werden, da schmieren sie sich ihre Schnuten an und lackieren ihre Fingernägel und meinen, dass sie dann jünger sind und dann Männer imponieren können. Ach, was ein armer Kram. Ach, was eine lächerliche Sache. Nein, wir stehen tiefer. Wir wissen, was Kosmos ist. Der wahre Schmuck des Christen Schmuck und Ehrengleich. Das ist Christi Gerechtigkeit. Ja, also diese Botschaft von der Fülle und der Erneuerung, die wirkt sowohl in jedem Glaubenden. Es ist keiner da, in dem diese Botschaft nicht ihre Wirkung ausübt. Aber sie wirkt zugleich im ganzen Kosmos. Und zu diesem Kosmos gehören auch die Kosmokratoren. Das sind die Herrscher über diese gegenwärtige Welt, nämlich über den Kosmos. Aber über den Kosmokratoren, da steht der Pantokrator, das ist der Allherr, das ist Jesus Christus, dein Herr und dein Haus, hochgelobt durch alle Ewigkeiten und über alle Ewigkeiten hinüber. Und dem gehören wir und der gehört uns. Und das ist die Kraft unserer Botschaft. Wenn man das einem Menschen sagt und schaut ihm in die Augen, betend, mit großer Kraft und Freude und innerlich zitternd. Was habe ich schon gezittert, wenn ich merkte, hier sind furchtbare Widerstände in einem Abteil, auf der Straße, wo zwei, drei Leute waren, in einem Laden, einem Geschäft. Da habe ich gespürt, welche Burgen und Festungen der Vorurteil es gibt. Aber der in uns ist stärker als der in der Welt ist. Bruder und Schwester, nimm das mit. Rechne damit, der in dir wohnende Christus ist größer und stärker als der im Kosmos ist. Und das ist Satan und seine Helfer und Helfer. Und in diese unerhörte Spannung, die kaum noch größer werden kann, und der man meint, jetzt ist doch auf dem Höhepunkt, jetzt muss doch der Herr bald wiederkommen und einmal alles in die Hand nehmen und anfangen zu richten und zu zerschlagen, um aus dem Chaos neue Welten zu zeugen und zu gebären. Das fühlen wir, das spüren wir, das darum beten wir. Und deshalb rufen wir Maranatha, Herr, komm bald, komm eilen. Das ist also das zweite Wort, Kolosser 1, 3 bis 6. Und nun will ich versuchen, in dieser Morgenstunde einleitend, eines zu sagen über Frucht. Was versteht nicht die Wissenschaft? Die weiß ja nicht sehr viel. Ich habe es ja vorhin erklärt. Landwirtschaftliche Produkte, Zinsen von lebendem oder totem Kapital, das heißt von Äckern oder von Bauwerken oder von Tieren und so weiter, oder von einem Betrieb, von einer Fabrik, das Einkommen, das alles ist Karten, das ist Frucht, ganz gewiss. Oder Frondienstleistungen, die meisten Menschen, dass sie sich wieder Frondienste leisten, und wenn sie es nicht machen, verhungern sie. Wer nicht viel arbeiten soll auch nicht essen. Das bezieht sich ja nicht auf unsere Jugend, die zum großen Teil umherstreicht und erstens einmal grundsätzlich nicht arbeitet und zweitens völligen Liberalismus auf dem Gebiet der Sexualität, auf dem Gebiet der Drogen, auf dem Gebiet dessen, was sich ihnen anbietet. Sie wollen alles, was ist, wozu ihr Fleisch gereicht, das wollen sie alles genießen und lassen sich von niemand stören. Nein, nicht alle. Das wäre ein Unrecht. Wir haben so viele christliche Menschen. Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Mal an Universitäten gesprochen, dass die meisten anständigen junge Mädchen und junge Männer, die etwas werden wollen, besonders an den PH, an einigen PH, habe ich Beziehungen gehabt, pädagogischen Hochschulen, wo also unsere Lehrer herangebildet werden. Die meisten sind anständige Menschen. Aber dort ist eine Gruppe, überall, vielleicht 5% nur, die sind von einer dämonischen Energie geladen und vor denen haben die anderen 95% Angst und lachen nicht. Und ihre Auffassung in Kleidung und in Benehmen und so weiter und so weiter, die drückt sich allmählich durch. Das ist ein furchtbarer Prozess. Ich habe gläubige Menschen gefragt, die sagen mal, wie viele sind denn jetzt gläubig in eurem Kurs? Ja. Einer. Zwei vielleicht, mehr aber nicht. Ich habe unter meinen 5 Enkelkindern das singen wir für den Herrn, für das Evangelium. Und neulich, da kam noch mal eine Enkelin von meiner gestorbenen Tochter hinzu und dann noch ein paar Enkel von Streels. Ich kenne ja die Familie Streels. Die alten Brüder Streels haben viele gekannt. Noch vier dazu. Dann hatte ich 8 Sänger und Sängerinnen. Und da haben alle mir gesagt, Onkel Adolf, ich bin der Einzige oder die Einzige in meiner Klasse, die den Herrn Jesus angehört und die den Herrn Jesus bezeugt. Ich bin der oder die Einzige einer ganzen Klasse. Und ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Was das bedeutet, wenn eine Minorität von Gläubigen gegenüber einer Majorität von Menschen, die einer ganzen Stadt. Und ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Was das bedeutet, wenn eine Minorität von Gläubigen gegenüber einer Majorität von Menschen, die nichts anderes wollen, als einfach den Augenblick genießen und alles, was ihnen als Begehr, als Lust, als Verlangen, als Trieb, als böse Sehnsucht aufsteigt, als das sofort zu befriedigen. Das ist die Masse. Freunde, wir stehen in einer Zeit, die ist gar nicht scharf genug zu definieren, das heißt zu erklären. Wir stehen in der Zeit der Ausreifung. Und nun will ich euch versuchen, 8-fache Frucht zu nennen nach der Schrift. Es wird ja viel darüber geschrieben, über diese Dinge, die ich eben in den letzten Minuten genannt habe. Die meisten oder viele sind dagegen. Aber die meisten, die sagen schon, nein, wir müssen die Jugend und müssen auch die Menschen mit ihren abartigen Trieben, die dürfen wir nicht verdammen. Wir müssen die auch gelten lassen, wir müssen die auch lieben können und müssen das alles dulden und dürfen nicht mehr strafen. Wir dürfen nicht die Todesstrafe, Prügelstrafe, um Gottes Willen nicht, das ist ja tierisch. Die Bibel redet ganz anders. Aber davon will ich nicht sprechen. Wir stehen in einem Wirrwarr drin, aus dem die wenigsten Gläubigen herausfinden oder hindurchfinden. Also, ich nenne nach der Schrift 8-fache Frucht. Ich gehe direkt an die Quelle aller Wahrheit. Wenn ihr eine andere Quelle habt als Gottes lebendiges Wort, könnt ihr belogen und betrogen. Nicht die Philosophie, nicht die Kunst, nicht der Sport, nicht die Gesellschaft, nicht das Vermögen, nicht der Reichtum, nicht der Genuss. All diese Dinge betrügen uns. Gott allein kann nicht lügen. Sein Wort ist die Wahrheit. Heilige Segen durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17. Also ich nenne jetzt 8 Arten von Frucht, ich zähle sie auf. Und dann will ich versuchen, über die eine oder die andere etwas zu sagen. Ihr werdet staunen, wie groß und weit und tief und herrlich das ist. Ich erinnere noch einmal, was ich vor 3 Minuten sagte, vor 5 Minuten. So wie in deinem Herzen eine Frucht gesetzt wird, durch den innewohnenden Heiligen Geist, oder anders ausgedrückt, durch das eingepflanzte lebendige Wort, das ist die Bibel, oder noch anders ausgedrückt, durch die Gnade Gottes des Vaters, oder durch den Jesus Christus in dir, so wirkt dieselbe Botschaft, diese Botschaft, die es mit der Fülle, mit dem Vollmaß zu tun hat, die wirkt in dem gesamten Kosmos. Nach oben und nach unten. Und der Lichtengel und Finsternis gewalten. Über uns direkt in der Atmosphäre, der Fürst der Gewalt der Atmosphäre in Satan, auf der Erde und in allen Tiefen. Da wird diese Botschaft schon jetzt. Und zwar sind wir da auf Erden, indem wir schweigen und lieben und segnen, indem wir uns füllen lassen mit dem ganzen Reichtum, den Gott uns geben will, sind wir unbewusste Mitarbeiter am Wachstum dieser Frucht, am Ausreifen dieser Welten, die in der Vorbereitung stehen. Das ist die biblische Schau. Das ist nicht so eins nach dem anderen, sondern die sind alle verzahnt. Die sind alle so wie der Blutstrom durch den ganzen Körper geht. Und die Nerven gehen auch durch den ganzen Körper. Und die Epidermis, die Haut, die überzieht auch den ganzen Körper. So sind die göttlichen Wahrheiten ineinander verflochten. Das ist die göttliche Innenpolitik. Aber wenn man dann sehen darf, wir stehen jetzt im 20. Jahrhundert und jetzt kommen die und die Ereignisse, jetzt wird bald Babylon gebaut, übrigens beschlossen, dass es gebaut wird. Es wird gebaut. Dann wird der Tempel in Jerusalem gebaut und dann kommt der Kampf zwischen dem Westen und Osten, dem Ziegenbock, der große Hut bekommt, der Wattern gereizt wird, der Ziegenbock vom Widder gereizt, dann kommt dieser Kampf und so weiter. Und dazwischen liegt dann unsere Entrückung, in welchem Jahr sie ist, in welchem Monat, in welchem Tag, weiß kein Mensch, aber sie ist bald und so ist das. Und der Ablauf dieser Dinge, das ist die Außenpolitik. Eingeschlossen sind Sonne, Mond und Sterne, sind alle Jahrtausende, von der Schöpfung bis zur Vollendung. Darüber hat unser Bruder Muhl eine besondere Gnadengabe bekommen von Gott. Ja. Aber ich habe mir die Seite oder die Art der Innenpolitik zu bezeugen, wie das unser Herz bewegt und erregt. Wie wir zunächst persönlich das erleben und dann bewusst und unbewusst ausstrahlen und ausströmen auf den ganzen Kosmos. Wir sind ein Zeugnis des ganzen Kosmos, der Engel und der Menschen. Das ist dann die Innenpolitik. Ich nenne nun die 8 Arten von Frucht, die die Bibel kennt. Erstens, die Bibel kennt eine Frucht der Sünde. Das heißt, die Sünde reibt aus, wo sie bewusst festgehalten wird. Und das ist bei den meisten der Fall. Zweitens, sie kennt eine Frucht der Buße. Wenn ein Mensch sich abkehrt, wenn ein Mensch sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe einen Ekel vor der Sünde. Ich will raus, ich will neu, ich will froh, ich will glücklich werden. Und das finde ich nicht in dem, was die Welt hier bietet. Krimi und Sexy und Fressen und Saufen und all den Dreck. Ich will nicht mehr, ich will was anderes, was Höheres. Das ist Buße. Und diese Buße, die bringt dann, wenn sie echt ist, tief ist, die bringt eine Frucht, eine wunderbare Frucht der Buße. Drittens, die Frucht der Gerechtigkeit. Wenn man glaubt, dass Christus alles besiegt hat, was Feindschaft und Bosheit ist, dass ihm alles gehört, dass er mit allem und allem zum Ziele kommt, wenn man das glauben und fassen und festhalten kann, gerecht durch den Glauben, dann wächst das in einer wunderbaren Weise zu einer Frucht der Gerechtigkeit. Im ersten Augenblick, wenn man zum Glauben kommt, empfängt man die zugerechnete Gerechtigkeit, die wird uns zugerechnet, so wie Christus all unsere Sünde zugerechnet wurde, als er am Kreuz hing. Ich komme nachher dran. Aber es gibt auch eine Frucht der Gerechtigkeit, die sich auswirkt. Da gibt es Lösungen, da gibt es Freuden und Wonnen, die vorher nicht da waren. Viertens, es gibt eine Frucht der Lippen. Die Lippen spielen eine wichtige Rolle in der Schrift. Mit den Lippen kann man sprechen, die Labiale, das sind die Lippenlaute. Mit den Lippen kann man küssen, mit den Lippen kann man schmecken, mit Lippen und Zunge. Aber es gibt auch eine Frucht der Lippen, die seinen Namen segnen. So heißt es nach dem Urtext. Man kann auch in der Sitte kreisen. Man kann auch sagen, loben oder rühmen. Aber die Grundbedeutung heißt, segnen. Gutes aussagen. Die Frucht der Lippen. Die vierte. Dann kommt fünftens die Frucht des in uns wohnenden Geistes. Wir haben unser Herz geöffnet. Wir haben allen bösen Geistern der Unversöhnlichkeit, der Fleischeslust, des Mammonsdienstes, des Hochmutes, des Leides, all diesen bösen Geistern haben wir den Abschied gegeben, indem wir glaubten, dass der Herr Jesus alle diese Mächte am Kreuz besiegt und zunichte gemacht hat. Indem wir das aussprechen, indem wir das sagen, indem wir uns lossagen oder lösen lassen. Und das ist was Wunderbares. Hast du dich schon lösen lassen? Oder hast du schon jemand gelöst? Das ist die Frage. Dazu sind wir gesetzt. Wenn ihr auf Erden löst, werdet ihr im Himmel gelöst sein. Das ist unsere Aufgabe. Nicht nur da zu sitzen und zuzuhören. Oh, das ist gewaltig, wenn man da hineingestellt ist und darf diese Wunder erleben, eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob ihr schon den Namen Erich Schnepel gehört habt. Aus dem Berliner Osten. Er hat den Namen schon gehört, Erich, Pfarrer Erich Neben. Oh, das sind viele. Ja, ich lese eben seine ganze Lebensgeschichte und hoffe, ihm nächstens vorgestellt zu werden. Er ist 2 Jahre älter als ich. Der hat Dinge erlebt, die sind unerhört. Er hat in seinem Dienst, er war Pfarrer, hat aber früher niemals einen Talar angehabt. Der ist mit seinen Arbeitern hinausgezogen und hat Menschen für Jesus gewonnen, im Osten unter den Arbeitermassen und dann auf dem Land und hat da Dorfvisionen gegründet. Das war großartig, aber oft vor Freude geweint, ja, als ich diese Dinge las. Ich hoffe, ihn nächstens kennenlernen zu dürfen. Aber von Allversöhnung, von Ekklesia und Basileia, von all den Dingen, auf die wir so stolz sind, weiß er nichts. Er ist nicht dagegen, aber er weiß nichts davon. Das ist sein Auftrag. Das ist sein Auftrag. Dein Dickdarm hat ja auch einen anderen Auftrag als dein Gehirn. Und du kannst keinen vernichten von beiden. Ohne Hirn kann man schließlich noch leben und Oberregierungsrat werden, aber ohne Dickdarm nicht. Meine Brüder, ich rede etwas derb, aber man kann diese Wahrheiten gar nicht klar und hart und scharf genug sagen, weil sie so wichtig sind und weil die Endzeit so rasch auf uns zukommt, weil unser Herr so bald kommt und weil wir jeden Augenblick, jeden Tag müssen sollten, um ihm ein Stück näher zu kommen, um in der tiefen, lebendigen Liebe zu ihm zu stehen und alles, was nicht Jesus Christus heißt, zu hassen und zu lassen. Denn wer nicht allem absagt, kann ich mein Jünger sein, wenn ich ein Wort. Ja, also die Frucht der Lippen. Man kann mit den Lippen segnen. Man kann mit den Lippen falsch hören. Man kann mit den Lippen einen Judaskuss geben. Das verrate ich. Die Frucht der Lippen, die soll enorm segnen. Fünftens habe ich gesagt, die Frucht des Geistes. Eins der wunderbarsten Kapitel. Sechstens die Frucht des Lichtes. Siebtens die Frucht des vollen Evangeliums. Es gibt Leute, die können das Wort Fülle-Evangelium nicht hören und um ihrer Schwachheit willen gebrauche ich es nicht mehr. Ich sage das, volle Evangelium. Dazu gehört nicht nur die Heilung des Leibes, das ist auch ein Stück des vollen Evangeliums, sondern der Sieg über alles und alle, über das totale Universum, das gehört zum vollen Evangelium. Und das bringt eine Frucht, die Frucht des Fülle-Evangeliums. Und achtens, die Frucht der Ankunft des Herrn. Davon lesen wir in Jakobus 5, Vers 7 und 8. Wenn der Herr kommt, dann bringt sein Kommen, das beginnt mit unserer Entrückung und das dann weitergeht, in Schlag auf Schlag, durch die ganze Offenbarung hindurch, bis zum 1000-jährigen Reich. Und dann bis zum Loslassen werden Satans. Und dann bis zur kleinen Zeit und dann bis zu der Erneuerungsäon geht dieses Kommen des Herrn weiter. Und dann sind wir bei ihm, dann sind wir er. Und er ist wir. Er das Haupt und wir die Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Dann wird das eine solche Wirklichkeit. Eine solche Realität, unvorstellbar in seiner Schönheit, in seinem Glück, in seiner Weite, in seiner Expansion und Intensität, das heißt in seiner äußeren Ausdehnung und in seiner wurzelhaften Tiefe. Diese letzte Frucht, die beginnt mit der Ankunft Jesu Christi. Und davon ist der erste Akt für uns die Entdeckung und die Auferstehung oder die Ausauferstehung, wenn wir gestorben sind. Das ist etwas Großartiges. Oh, das ist wunderbar. Ich habe meinen Angehörigen den Auftrag gegeben. Also hört mal, ich bin jetzt ein alter Knabe und ich kann jeden Tag heimgerufen werden. Ja, in 3 Wochen stehe ich in meinem 77. Lebensjahr. Fühle mich aber so jung und frisch und glücklich. Durch das Wort Gottes kann ich euch gar nicht sagen. Aber wenn ich dann von der Erde abgerufen werde, bitte, bitte, einen einfachen Sarg aus Tannenholz. Ein billigen, den es gibt. Ich bleibe nicht lang drin. Nach 3 Tagen oder 7 oder 8 Tagen oder 17 Tagen unter 40 Tagen komme ich wieder raus aus dieser Wohnung. Also bitte keinen teuren, schweren Tag. Lass das. Ja. Und die haben mich verstanden und haben mir es versprochen. Ja, Opa, so wollen wir es machen. Haben es meine Kinder, meine Enkel mir versprochen. Und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf mit einer tiefen und heiligen Freude. Weil ich allem glaube oder zu glauben versuche, was beschrieben steht in der Schrift. Und das ist die Frucht vom Kommen des Herrn. Und die erfahren wir zuerst, denn wir sind ja sein Körper oder seine Glieder. So, jetzt habe ich diese Art Stücke genannt. Wir haben jetzt gleich 11. Arthur, noch 10 Minuten.
Die Dinge nicht nur nennen, sondern noch etwas dazu sagen.
Ja, naja, was ich heute Morgen nicht sagen kann, kann ich heute wieder noch sagen. Ich will nur anfangen von vorne, weil ich die 60 Stellen, das Wort Karpos, Frucht, kommt 60 Mal vor. 6 ist die Zahl des Menschen, nicht S-E-X, sondern S-E-C-H-S. 6 ist die Zahl des Menschen und 10 ist die Zahl der Fülle. Und so ist 60 das erfüllte Menschentum. Es gibt ein erfülltes Menschentum im Antichristen. Das ist die negative Seite. Es gibt ein erfülltes Menschentum in Christo Jesu. Und für das haben wir uns entschieden. Und bei dem wollen wir bleiben. Und das wollen wir bezeugen. Und wenn man uns für einen Narren hält, das wollen wir glauben und festhalten. 60 Mal kommt das Wort Karpos im Neuen Testament im Urtext vor. Ich habe alle 60 Stellen nachgeprüft und will von diesen 60 Stellen euch einige nennen. Erstens, die Frucht der Sünde. Wenn wir in Sünden gezeugt und in Sünden geboren sind, nach der Schrift, und wenn wir dann keine sündlosen Kinder sind, Baby, 3 Wochen, das Kind ist nicht sinnlos. Aber das Kind ist unschuldig. Deshalb reden wir von unschuldigen Kindern. Das hat noch keine Schuld auf sich geladen. Aber es ist kein sinnloses Kind. Es gibt kein sinnloses Kind. Es gab nur eins. Und das war der Herr Jesus. Und der war Mensch und Gott zugleich. Er war ohne Sünde. Er tat keine Sünde. Er wusste von keiner Sünde. Der Einzige. Und unsere Errettung und Vollendung und unsere Herrlichkeit besteht nicht in unserer Sündlosigkeit, denn die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Eine absolute Sündlosigkeit, die gibt es hier auf Erden nicht, auch nicht in dir und in mir. Aber wenn wir rein sind durch das Blut Jesu Christi, so sind wir reiner als ein Kind, das noch nie gesündigt hat. Auch wenn wir große und schwere Sünden getan haben, wer das einmal erfasst, der wirft die Arme in die Luft mit einem Halleluja und preist den Herrn, der das erlebt hat. Aber bei uns ist das ja, wir sind ja totgepredigt. Ja, aber bei Negern oder im Südosten, wo manche Brüder jetzt reisen und dienen und Wunder erleben, Missionare und Pfarrer, auch Pfarrer Dr. Koch und so weiter, da gibt es das nicht. Wenn da Menschen diese Botschaft hören, da geraten sie außer sich. Genauso wie es in der Schrift steht. Als sie dies hörten, dass der Herr Jesus seine Jünger beauftragt hätte, von jetzt ab geht er nicht mehr nur nach Israel, zu den Juden, von jetzt ab geht er zu den Heiden, zu den Nationen, da gerieten sie außer sich. Und schleuderten ihre Kleider in die Luft und warfen Steine in die Luft und Schmutz. So waren sie außer sich. Von uns kommt keiner außer sich. Wenn ich jetzt sage, Jesus hat dich lieb und Jesus hat alle deine Sünden bezahlt, ich habe noch nie in einer christlichen Versammlung erlebt. Ich habe es erlebt, aber nicht in christlichen Versammlung, dass einer sagt, Halleluja, das ist ja wunderbar, das ist ja großartig, sagen wir es noch einmal. Das erlebe ich nicht. Wir wissen das alles. Wir haben das alles im Kopf. Aber die Frage ist, brennt dein Herz, wenn du den Namen Jesus hörst? Brennt dein Herz, wenn du einen armen Menschen siehst, einen verkommenen Menschen, einen entlassenen Zuchthäusler oder ein elendes, sterbendes, verhungerndes Kind? Brennt da dein Herz, hier so gut du kannst zu lieben, zu segnen. Du kannst nicht die Hungersnot aus der Welt schaffen. Wenn die Schrift sagt, in der Endzeit sind Hungersnöte, die kommen ganz bestimmt. Viele sagen, oh, in der heutigen Zeit, wo wir unsere großen Luftfahrzeuge haben, die die Lebensmittel 1, 2, 3 in alle Teile der Erde bringen. Nicht wahr? Nicht wahr? Wir sind durch die Umweltverschmutzung, wir sind durch das vergiftete Land, durch die vergifteten Wasser, durch die vergiftete Luft, durch die Vergiftungsmethoden unserer Großschlechtereien, was da alles gemacht wird, wenn ihr eine Ahnung hattet. Hoffentlich ist kein Metzgermeister da. So. Meine Freunde, all das, was die Schrift gesagt hat, das wird kommen. Und das muss kommen. Und das wird ausreichen. Frucht der Sünde. Davon redet die Schrift an verschiedenen Stellen. Lest es nach. Ihr habt alle eine Konkordanz. Hoffentlich. Ich will lieber barfuß laufen, ohne Schuhe und Strümpfe, als ohne Konkordanz an meinem Schreibtisch sitzen. Glaubt ihr das? Wenn die Konkordanz führten sie hinein in die ganze Schrift, dann schlagt immer nach. Zweitens, Frucht der Buße. Bringet nun, sagt der Täufer, der Buße würdige Frucht. Matthäus 3, Vers 8. Zum ersten Punkt, Römer 6, Vers 21. Jakobus 1, Vers 14 bis 15, das ist die Frucht der Sünde. Und zweitens die Frucht der Buße, Matthäus 3, 8, 2. Korinther 7, Vers 11. Nur diese, ich gebe das an, damit ihr seht, dass alles steht in der Schrift. Das habe ich aus der Schrift heraus geholt, nicht aus Zeitschriften und nicht aus Zeitungen. Wo heute ist ja Mode, auch bei der Verkündigung des Wortes, da sagt man, die Zeitung hat das geschrieben und die Zeitung das. Und diese illustrierte das und die das und benutzt das nicht so wie Buddha Muhl, wovon er gestern Abend bei seiner Arche mit diesem wunderbaren Vortrag ausgegangen ist. So nicht, sondern man benutzt das als Quellen. Nein, wir werfen Schlaglichter durch solche Zeitungsnotizen. Ich habe früher viele zugeschickt bekommen, interessante Zeitungsnotizen, die uns die Endzeit vor Augen stellen. Heute weniger. Ich brauche sie auch nicht. Ich will heute allein in der Schrift gegründet werden. Und in der Schrift, da finden wir alle Beweise und alles, was nötig ist. Also die Frucht der Buße ist das Zweite. Buße heißt Metanoia, das heißt auf Deutsch umdenken. Wenn ich nicht das suche, was auf Erden ist, essen und trinken und rauchen und Mode und Sport und Sexus und was die Erde bietet mit ihrer verlorenen Reklamenpropaganda, um den Leuten nur das Geld aus der Tasche zu lucken. Auch der ganze Sexrummel, der ist von so paar ganz Schlauen gemacht worden, die den Leuten, besonders der Jungen, das Geld aus der Tasche lucken wollen. Weil da haben die ja kein Interesse, die wollen die ja nicht glücklich machen, die machen die ja tief unglücklich. Ich dachte oft, diese Leute, diese Mädchen, diese 13, 14, 15-jährigen Mädchen, mit Augen voller Angst, mit Augen voller Furcht, oder mit Augen voller Ekel vor dem Leben. Ich beobachte sie oft. Das ist erschütternd. Ich weiß von Briefen, die Mädchen geschrieben haben, die daheim durchgegangen waren mit 16 Jahren, um ein freies Leben zu führen. Und was sie dann nach wenigen Monaten schrieben. Hier steht es da oben. Ich kann nicht mehr. Ich ekle mich. Morgens Liebe, mittags Liebe, abends Liebe, nachts Liebe mit jedem, der da will. Ich kann nicht mehr, ich habe ein Grauen davor, aber wenn ich mich davon schleichen will, dann bringen die anderen mich um. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe diese Briefe gelesen. Meine Freunde, so sieht die Welt aus. Nicht so, wie sie auf dem Propaganda-Hafen sieht. Die Zigaretten, wenn man da sieht, wie die da rauchen. Und da muss man meinen, wenn einer Zigaretten raucht, ist er der glücklichste Mensch von der Welt. Ich stelle, wenn ich Raucher einzeln sehe, sage, schmeckt die Zigarette? Ich sage, nein, sie haben einen Kutzen davor, aber sie können es nicht lassen. Stimmt, die meisten sagen ja. Die meisten sagen ja. Ich habe den Mut, das zu sagen. Ich war auch bis vor 53 Jahren leidenschaftlicher Zigarettenraucher, als junger Kerl, nachher Kommandant in England und so weiter. Und habe nichts zu tun gehabt, als Zigaretten zu rauchen. Und wollte es nicht mehr tun, habe es nicht fertig gesagt. Und das frage ich denen dann. Die sagen, wissen Sie, Sie können frei werden, schauen Sie mir in die Augen, ich bin auch frei geworden. Sie können auch von ihren geheimen Sünden frei werden. Sie können ein neuer Mensch werden. Ist das wahr? Wo wohnen Sie? Kann ich zu Ihnen kommen? Ist dann die Antwort. Ja, das gibt's. Das ist Straßenmissionar. Wusste jetzt? War Paulus auch so einer? Ja, da hat du nichts. Der kennt die Bibel. Ne? War Paulus auch in Ephesus und Athen und anderswo. Und der Herr Jesus war der auch so ein Straßenmissionar. Ja, das ist, wenn er da ein Elend, ein Kranken oder ein Gauner oder so einer, wenn er genannt war, und hat gesagt, ich muss bei dir einkehren, war der Herr Jesus auch so ein Straßenmissionar. Ja, war auch so einer. Seid Nachahmer Christi als geliebte Brüder. Meint ihr, die hier stehen und reden große Worte und haben viele Zuhörer, die würden einen besseren, wertvolleren Dienst tun, als der einfache Mensch, der zu Hause niedergeht und sagt, oh Gott, du hast mir das aufs Herz gelegt, ich will jetzt mal zu dem und dem gehen. Und er geht hin. Ich erzähle eben Tatsachen, die ich erlebt habe. Und er findet ihn schon aufgehängt am Fensterkreuz und schneidet ihn im letzten Augenblick ab. Wer ist jetzt der beste Missionar? Der Dauerredner oder der, der das tut? Meine Freunde, wir wollen uns umbesinnen und wollen sehen, was das Wichtigere ist. Es ist nämlich eins so wichtig wie das andere. Ich sage nicht, es ist nicht nötig, dass man die biblischen Wahrheiten geordnet und gegliedert und lehrhaft darbietet. Sonst stünde ich ja nicht hier. Sonst würde ich ja spazieren gehen mit den Straßen von Stuttgart und Menschen ansprechen. Ja, das mache ich auch. Aber jetzt bin ich hier bei euch. Und jetzt rede ich über die Frucht der Sünde und die Frucht der Buße. Wenn die Buße keine Frucht zeitigt, ist sie wertlos. Bringt der Buße würdige Frucht, sagt der Teufel. Und deshalb muss unser Umsinnen, dass wir nicht mehr sinnen auf das, was drunten ist, sondern sinnen auf das, was oben ist, wo der Christus ist. Dieses Umsinnen, das muss konstant werden und muss eine Frucht bringen. Und das ist etwas Wunderbares. Dass wir haben oft Menschen gesagt, ich habe mit Staunen bemerkt oder geschrieben, Bruder Heller, seit ich bei Ihnen bei der Aussprache war und habe Ihnen all meine geheimen, verborgenen Sünden genannt, seitdem habe ich nicht mehr geraucht und nicht mehr geflucht und nicht mehr das und nicht mehr jenes getrieben. Ich staune ja, jetzt sind schon Wochen her, seit ich frei bin, habe es gar nicht gemerkt. Früher konnte ich keine 3 Tage frei sein von meinen Lieblingssünden. Jetzt bin ich schon Wochen frei. Ja. Manche sagen mir, jetzt bin ich schon 12 Jahre frei. Jetzt bin ich schon 20 Jahre frei. Das ist der Buße würdige Frucht. Ist sie in deinem Leben? Ist sie in meinem Leben? Das ist die große Frage. Die ist viel wichtiger, als dass du weißt, wie viele Äonen es gibt. Arthur, wie viele Äonen gibt es? Ja. Weißt du es? Nee, also, wenn der es nicht weiß, brauchen wir es auch nicht so gut. So, Nummer 3, die Frucht der Gerechtigkeit. Ich habe vorhin schon angedeutet, es gibt eine zugerechnete Gerechtigkeit, hört, die in dem Augenblick uns zugerechnet wird, wo wir erkennen, du der Gerechte, Herr Jesus, du hast all die Ungerechtigkeiten der ganzen Welt getragen und gesühnt am Kreuz auf Golgatha. Und durch deine Auferstehung hat Gott das Siegel gegeben, dass das wahr ist. Das ist die zugerechnete Gerechtigkeit. Die empfängt man in einem Augenblick. Und ich bin überzeugt, hier sind noch eine Reihe von Menschen, die haben die noch nicht empfangen. Die sind noch nicht niedergekniet und haben gesagt, ich habe gesündigt, ich taufe nicht, ich bin vergiftet, verseucht von der Sünde. Herr, in mein Leben, ich will nicht mehr mir selbst, ich will nicht mehr der Lüge und der Lust und der Großheit leben. Ich will dir leben. Herr, hier bin ich. Du bist für mich gestorben. Sag mal so. Und wenn du allein dich nicht kannst, dann hol dir einen oder eine, die das auch wissen, deren ganzes Leben und Wesen das ausstrahlt und bete mit denen. Du wirst Wunder der Gnade erfahren. Wenn das so wäre, wären wir bei der nächsten Konferenz hier, dann würde der Raum gar nicht reichen. Dann müsste alles aufgemacht werden. Wenn wir alle die würdige Frucht brächten und wenn wir alle die zugerechnete Gerechtigkeit erfassen. Aber es gibt auch eine Gerechtigkeit, die wachstümlich und langsam alle Gebiete unseres Bewusstseins unseres Unterbewusstseins, unseres Unbewussten ergreift und verklärt. Und dass unser ganzes Sein und Wesen etwas ausstrahlt, etwas leuchtet von der Gerechtigkeit Gottes. Das ist der zweite Begriff. Die Zugerechnete in einem Augenblick. Die Frucht der Gerechtigkeit, die geht durch unser ganzes Leben hindurch und geht mit hinein in die andere Welt. Wenn wir sterben, da geht unser Leben weiter. Und zwar so, dass das, was unser Liebstes war auf Erden, vielleicht eine geheime Sünde, die ist noch da. Der reiche Mann war noch ein Widerspruchsgeist, als er in der Hölle und Qual war. Und als der Abraham sagte, Sie sollen Moses und die Propheten hören, also die Bibel, sagte er, nein, Vater Abraham, wenn jemand von den Toten zu Ihnen kommt. Er war noch ein Widerspruchsgeist im Totenreich. Ich sage nicht, er bleibt das ewig. Bleibt er nicht. Er wird ein Technon, er wird ja angeredet als Kind. Was sind das für Wahrheiten? Die heben unser Herz zum Himmel, aber sie zeichnen uns auch den ganzen Ernst, die biblische Wahrheit zu hören und anzuwenden. Auch nur als Andeutung. Ich mache noch eine vierte Andeutung und dann habe ich die Hälfte. Die anderen Dinge sage ich dann heute Mittag in einem kurzen Schlusswort, wenn unser lieber Bruder Muhl uns gedient hat. Das vierte ist die Frucht der Lippen. Ich habe vorhin schon gesagt, welch eine Rolle die Lippen spielen. Im Hebräischen zum Beispiel heißt es, Mose starb am Munde oder an den Lippen oder, du Hebräer, am Kuss Gottes. Habt ihr das gehört? Am Kuss Gottes. Da starb Mose. Er starb am Kuss Gottes. Ach, das ist wunderbar, wenn seine Lippen uns küssen. Da sterben wir endgültig dem Fleisch und der Sünde und dem Ich und der Welt. Und da brauchen wir an viele Dinge und können an viele Dinge gar nicht mehr denken. An dem, was Schande und Schuld war. Das ist vorbei, das ist aus. Ich habe in den letzten Monaten Aussprachen gehabt, die waren erschütternd. Brüder saßen neben mir, führende Brüder, ältere Brüder, etwa 10, 20 Jahre jünger als ich, die saßen neben mir und weinten bitterlich und sagten, Adolf, ich kann dir das nicht sagen, das ist zu schrecklich und zu scheußlich. Sag ich, raus damit, tritt dem Teufel auf den Kopf. Blamiere den Teufel, indem du dich blamierst. Und dann kam es raus. Schreckliche Dinge. Schreckliche Dinge. Das heißt, nach dem heutigen Gesetz werden die nicht mehr bestraft. Zum Beispiel Blutschande, da ist man noch nicht ganz einig. Umgang mit Tieren ist erlaubt, wenn man dem Tier nicht wehe tut. Ach, wir leben in einer Zeit. Aber darüber spreche ich nicht. Ich spreche von der Schrift. Meine Freunde, die Frucht der Lippen ist, wenn man von Gott geküsst wird, vom Vater. Was hat der verlorene Sohn tun müssen, ehe er den Liebeskuss des Vaters bekam, der eigentlich nach dem Urtext heißt, der Vater küsste ihn vielmals und zärtlich. Das heißt eigentlich, was hat er getan? Ihr werdet sagen, nun, der hat mindestens ein Sündenbekenntnis ablegen müssen und ein Gelöbnis, dass er jetzt ein anderer Mensch wird. Nein, das hat er nicht getan. Er hat ein Sprüchlein auswendig gelernt. Kennt ihr das? Vater, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Mache mich von jetzt an zum geringsten deiner Sklaven. Das hat er auswendig gelernt. Und das soll er dem Vater sagen. Und als er das aufsagte, Vater, ich habe gesündigt im Himmel und vor dir, und dann weiterfahren wollte, da hat ihm der Vater den Mund verschlossen, indem er ihn vielmals und zärtlich küsste. Welche Voraussetzungen muss der Sünder leisten und tun, um angenommen und in den höchsten und herrlichsten Gnadenstand versetzt zu werden? Keine! Keine! Das ist das Evangelium. Wo wird das aber verkündigt? Wo wird das bedingungslose Evangelium oder das Evangelium der bedingungslosen Gnade verkündigt? Dann senden, ja, du musst dich erst taufen lassen und dann musst du den Platz am Tisch des Herrn einnehmen und dann musst du, dann, so geht's weiter. Nein, nein, wie du bist, so darfst du kommen und wirst freundlich angenommen. Sieh, der Herr kommt dir entgegen und sein heiliges Wort verspricht die Errettung, Heil und Segen. Komme gleich und zögere nicht. Das müssen wir den Menschen sagen. Und wenn wir den Menschen das mit einer Freude und einer Vollmacht sagen, dann geht es ins Herz und durchs Herz hindurch. Frucht der Lippen, die seinen Namen segnen. Dann segnen wir den Herrn. Dann preisen, dann loben, dann rühmen wir ihn und fürchten uns nicht mehr. Und wenn man uns verachtet und schmäht und wenn wir Nachteile haben, lasst der Welt ihren Dreck und Hand. Wir haben ihn endlich mehr. Wir haben den Vater und den Sohn im Heiligen Geist und haben alle Schätze der unsichtbaren Welt und aller Ewigkeiten. So reich sind wir. Bedingung? Komme, glaube, hab den Mut zu zerbrechen und deine Sünde und Schande dem Herrn zu sagen. Und wenn du allein nicht fertig wirst, geh zu einem. Hier sind so viele Brüder und Schwestern, so viele, die in der Lage sind, andere diesen Weg zu führen. Der Herr segne euch. So Gott will, heute Mittag mein Schlusswort, die Frucht des Geistes, die Frucht des Lichtes, die Frucht des Fülle-Evangeliums und die Frucht des wiederkommenden Herrn, die das Weltall beschreibt. Das kommt heute Mittag als kurzes Schlusswort nach den Nachrichten unseres Bruders Mose. Und jetzt kommt Bruder Mose. Applaus.